Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ich erinnere mich an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen. Wir waren in En-Gedi, einer Oase an der Westküste des Toten Meeres. Ein grüner Streifen Leben mitten im grauen Nichts. Palmen, Quellen, steile Felsen und doch kein sicherer Ort. Denn Saul war uns dicht auf den Fersen. 3000 Männer für einen einzigen Feind, David. Wir hatten uns tief in die Höhle zurückgezogen. Es war kühl, feucht, still. Man hörte nur das Tropfen von Wasser. Wir saßen im Dunkeln, angespannt, die Hände am Dolch, bereit, auf jedes Geräusch zu reagieren. Dann hörten wir Schritte. Das muss nur einer sein. Ein Mann trat in die Höhle, allein. Und als unsere Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten, sahen wir ihn. Saul, der König, der Mann, der David jagte wie ein Tier. Und was tat er? Er kam, um sein Geschäft zu verrichten. Ja, der König Israel, allein in der Höhle, die Hose heruntergelassen, ohne zu wissen, dass wir, Davids Männer, nur wenige Schritte hinter ihm waren. Ich hätte fast gelacht, wäre mir nicht das Herz in die Hose gerutscht. Ein Flüstern ging durch unsere Reihe. David, das ist der Moment. Gott hat ihn dir ausgeliefert. David sah uns an und sagte nichts. Dann stand er auf, lautlos wie ein Schatten. Ich hielt den Atem an. Endlich! Das Ende der Flucht, das Ende des Leids. Ein Schlag und alles wäre vorbei. Aber dann kein Schrei, kein Stahl, nur das leise Rascheln von Stoff. David schnitt ein Stück vom Mantel Sauls ab, mehr nicht, und zog sich zurück in die Dunkelheit. Ich starrte ihn an. Was tust du? Flüsterte ich. Er sah mich an, seine Stimme bebte. Der Herr bewahre, dass ich meine Hand an den Gesalbten des Herrn lege. Da verstand ich, David kämpft nicht gegen Saul, sondern gegen etwas Tieferes. Gegen das in sich, das Vergeltung wollte, gegen den Drang, Recht zu haben, gegen den Stolz. Später, als dann Saul hinausging, trat David ans Licht, den Mantelfetzen in der Hand und rief: Mein Herr und König, siehe ein Stück deines Mantels, ich habe dich nicht getötet. Und da stand Saul draußen in der Sonne, weil David sich entschieden hatte, nicht zu nehmen, was ihm zustand, sondern zu vertrauen, dass Gott der Richter ist. An diesem Tag habe ich gelernt, wahre Stärke ist nicht, wenn du siegst, sondern wenn du loslässt. In der Dunkelheit der Höhle von En-Gedi ist uns allen ein Licht aufgegangen. Glauben heißt manchmal stoppen, erkennen, loslassen, sich selbst bei Gott zu ankern. Das war 1. Samuel 24, nacherzählt aus der Sicht eines Kriegers von David. David, der erfolgreiche Kriegsheld, der gesalbte, aber noch nicht eingesetzte König, musste in der Wüste, in Höhlen sich verstecken. da er vom eifersüchtigen König Saul gejagt wurde und verfolgt wurde. Und es liest sich so wie so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich lade euch ein, mal einzutauchen in die Samuel-Bücher. Ich möchte euch aber nochmal mitnehmen in diese Höhle. Und dieses Mal sind du und ich Kriegerinnen und Krieger. Und die Hand haben wir an unseren Dolch gelegt. Und meine Frage: Wie würdest du handeln, wenn du endlich die Macht hättest über jemanden, der dir Unrecht getan hat? Ich präzisiere: Wie hast du schon gehandelt, als du endlich die Macht hattest über jemanden, der dir Unrecht getan hat? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde mich selten in Höhlen wieder. Aber am Arbeitsplatz, in den eigenen vier Wänden, am Computer, am Esstisch, in der Kirche, am Handy, im Sportverein. Ich habe hier symbolisch diesen Dolch. Scharf ist er nicht wirklich, aber ich könnte dir damit wehtun. Wir kämpfen heute nicht mehr mit Dolchen und Messern. Dreht euch doch mal zu eurem Sitznachbarn, Sitznachbarin und überlegt mal, mit welchen Waffen kämpfen wir heute? Tauscht kurz aus, Murmelgruppe. Also ich merke, dass wir in der Stammi ein rechtes Arsenal von Waffen haben. Ruft doch mal laut rein, was sind so Waffen, die wir heute haben? Worte, Jesus, Gebet, oder was war das? Ich bin überfordert, weil da ist was und da. Wir haben ganz unterschiedliche Waffen. Für mich, wo ich darauf hinaus möchte, das Wort schon gesagt, wir haben Worte, wir haben Blicke, wir haben Kommentare und wir haben auch Schweigen. Eine E-Mail an den Arbeitskollegen, wo auch sofort der Chef im E-Mail-Verteiler in der Kopie mit dabei ist, dass es auch gelesen hat. Ein Kommentar, der das Ansehen eines Menschen angreift, schön am Computer geschrieben. Oder die Worte des Vaters, die das Herz seines Sohnes verletzen. Oder eine WhatsApp-Nachricht, auf die man einfach mit Schweigen, einem Nicht-Antworten reagiert. Ich finde interessant einen Kommentar von C.S. Lewis über die Zeit der Psalme, also die Zeit, wo David auch gelebt hat. C.S. Lewis kennen wir als britischen Schriftsteller. Er war ja Christ, er hat versucht, Glaube, Fantasie zusammenzubringen. Wer hat die Chroniken von Narnia gelesen? Rechte Hand. Wer hat sie gesehen? Linke Hand. Dankeschön. Und er schreibt, ich zitiere, und er kommentiert hier, C.S. Lewis: Ich hatte damit gerechnet, dass man in jener schlichten und gewalttätigeren Zeit, in der mehr Böses mit dem Dolch, dem Knüppel oder der Fackel verübt wurde, nicht so viel Übles mit Worten angerichtet hätte. In Wirklichkeit ist in den Psalmen von kaum einem Übel häufiger die Rede als von diesem. Der ganze Psalter ist voll davon. Man hört förmlich das unaufhörliche Geflüster und Geschnatter, die Lügen, die Beschimpfungen, die Schmeicheleien und die geraunten Gerüche. Gerüchte. Ich habe mich so fokussiert auf geraunten. Das Wort musste ich nochmal nachschlagen. Sagt man heute nicht mehr geraunt. So diese flüsternden Gerüchte. Was kommentiert C.S. Lewis hier? Worte waren schon immer eine Waffe. Auch als wir noch Dolche hatten. Wir kommen wieder zurück zu diesem Katz-und-Maus-Spiel zwischen David und Saul. In der Höhle, ich hoffe, das haben wir wahrgenommen, auch aus der Perspektive des Kriegers, erlebt David eine innere Spannung. Und zwar die Spannung auf der einen Seite von Gerechtigkeit und auf der anderen Seite Vertrauen. Und in dem merkt man so richtig, wie er am Überlegen ist. David hätte ja ohne Probleme sich rechtfertigen können. Er hätte Saul mit seinem Dolch einfach töten können und sagen können, hey, es war ja Gott, der hat uns den ausgeliefert und deshalb durfte ich ihn ja töten. Aber David tut es ja nicht. David wählt nicht Vergeltung, sondern was wählt er? Vertrauen. Nicht Gerechtigkeit, sondern Vertrauen. Und das ist nicht Schwäche, sondern es zeigt seine geistliche und emotionale Reife. Er bestätigt dies nochmal vor der Höhle und jetzt gehe ich in den Originaltext 1. Samuel 24, Vers 13. Da sagt er so, ich stelle mir das vor, Saul ist draußen und er ruft dann so, der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Er selbst soll dich dafür strafen, was du mir antust, ich aber werde mich nicht an dir vergreifen. Wann haben wir zum letzten Mal in einem Konflikt so reagiert? Wir leben ja in einer Zeit, da geht's, dass der Grundwert Selbstbehauptung. Lass dir bloß nichts gefallen. Mach was sich richtig für dich anfühlt. Oder deine Wahrheit, die zählt. Den Weg, den David hier wählt, der ist anders. Es ist ein Weg der Zurückhaltung, des Loslassens, des Vertrauens, dass Gott eben die Gerechtigkeit bringt und nicht er selbst oder er mit seinem Dolch. Und ich sehe dieses Handeln und Denken von David nicht als ein passives Erdulden, sondern hier passiert etwas Gegenkulturelles. Als Slogan formuliert, und das kann man gut in seinen Status tun, wahre Stärke zeigt sich darin, was du nicht tust. Wahre Stärke zeigt sich darin, was du eben nicht tust. Es braucht einiges, um nicht die Schwäche des anderen auszunutzen. Saul, stellt euch das vor, der König, der muss mal, geht in die Höhle, lässt seine Hosen runter, wir wissen nicht, was er gemacht hat, ist auch egal, aber er war in seinem privaten Space da und der hockte dann da oder wie auch immer. Und das wäre ja der Moment gewesen, total verletzlich. Und die Krieger dahinter und David und die Dolche und wie auch immer. Keine Bodyguards, also perfekter Moment. Besser hätte es ja nicht sein können. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es irritiert schon fast, dass David da nicht so reagiert hat, sondern nur so ein bisschen da vom Mantel abgeschnitten hat. Kennen wir nicht alle Emotionen, wenn wir unfair behandelt werden? Wut, Trauer, Enttäuschung, Hoffnungslosigkeit und so weiter. Und dann eben einfach nichts tun. Wäre dann nicht Verbitterung unser Schicksal? Kriegen wir dann nicht ein hartes Herz? Wenn wir immer einstecken müssen? Vielleicht eine Situation am Arbeitsplatz, in der man bildlich gesprochen immer in die Ecke gedrängt wird, Vielleicht gerade, weil alle wissen, du bist Christ, fromm, gehst in die Stammi oder so. Und wo Leute darauf reagieren oder dich beobachten, wie du darauf reagierst, wenn sie wieder was sagen, was lassen, droppen lassen und so weiter. Immer einstecken müssen. Oder an einem Ort, vielleicht sogar zu arbeiten, wo man eine christliche Perspektive gar nicht mehr benennen darf. Wenn wir Ungerechtigkeit erleben, dann müssen wir das, was in uns ausgelöst wird, ernst nehmen. Und David macht dies. Er hat in einer Art Gebetlied im Psalm 57 formuliert, was die Situation in der Höhle in ihm ausgelöst hat. Ich lade euch ein, beim Vorlesen, beim Mitlesen zu hören, wann sich diese werdende Verbitterung im Herzen und in Gedanken von Davids sich verwandelt. Ich lese Psalm 47. Ich habe ihn extra klein gemacht. Nein, es kommt gleich noch ein Punkt. Für den Chorleiter nach der Melodie zerstöre nicht. Eine Inschrift von David, als er von Saul in die Höhle floh. David schreibt, hab Erbarmen mit mir, Gott, hab Erbarmen, denn bei dir habe ich Zuflucht gesucht. Im Schatten deiner Flügel finde ich Schutz, bis das Unheil vorüber ist. Ich rufe zu Gott, dem Höchsten, zu Gott, der meine Sache zum guten Ende bringt. Vom Himmel her wird er mir seine Hilfe schicken, auch wenn mein Verfolger mich schmäht. Selah. Ja, Gott sendet mir seine Güte und seine Treue. Mein Lager ist mitten unter Löwen, die bereit sind, Menschen zu verschlingen. Ihre Zähne gleichen Speeren und Pfeilen. Ihre Zungen sind scharf wie ein Schwert. Erhebe dich, Gott, über den Himmel, über die ganze Erde in deiner Herrlichkeit. Sie haben für meine Füße ein Netz ausgelegt. Sie wollten, dass ich den Mut verliere. Sie haben vor mir eine Grube gegraben, doch sie sind selbst hineingefallen. Selah. Mein Vertrauen steht fest, Gott. Felsenfest steht mein Vertrauen. So will ich singen und musizieren. Wach auf, du herrlicher Glanz. Wach auf, du Harfe und Leier, ich will das Morgenrot wecken. Dir will ich danken, mein Herr unter den Völkern. Für dich will ich musizieren vor den Nationen. Denn deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich, Gott, über den Himmel, über die ganze Erde in deiner Herrlichkeit. Gebet oder Lobpreis ist für mich nicht einfach ein spirituelles Verdrängen von einem Moment, sondern man gestaltet diesen Sturm, den Moment, den Konflikt, in dem man drin ist, aktiv, indem ich meine Emotionen Gott präsentiere. Und manchmal passiert dann etwas ganz Spannendes, wenn Gott Emotionen, die Situation verwandelt. Es gibt ein Schlüsselwort hier im Text, gelb untermalt. Das ist dieses kleine Wort Selah. Jetzt haben wir ein Problem. Selah, für das gibt es keine eindeutige Übersetzung. Das Hebräische ist unklar, wo die Wurzel von diesem Wort herkommt. Aber man ist sich relativ sicher, dass es eine Art musikalisch-liturgisches Zeichen ist, quasi für den Gottesdienst oder wo der Psalm, dieses Gebet, das Lied vorgetragen wurde. Es könnte verwandt sein mit dem Wort Salah, tönt auch ähnlich, und Salah bedeutet so viel wie emporheben, wie erhöhen. Und das könnte bedeuten, erhebe an der Stelle jetzt die Stimme, das Instrument oder auch das Herz. Also eine Anweisung für den Lobpreis, wenn jetzt der Christian am Piano gesagt hätte, komm, wir singen jetzt nochmal den Chorus. Oder es gibt ein Zwischenspiel und sagt, komm, jetzt stimmen wir nochmal ein in dieses Lied. Von der rabbinischen Tradition her habe ich das Kommentar gefunden, Sela ist eine Pausenmarke zum Nachdenken über das Gesagte. Also wir machen eine Pause und schauen zurück und reagieren ein Stück weit auf das. Können wir uns einfach für den Moment darauf einigen, irgendetwas passiert in dieser Sela? Ich zeige euch das mal an dem Vers. Wir haben hier am Anfang die Klage Davids, eine Bitte um Hilfe bei Gott. Und dann haben wir den Sela-Moment und darunter drückt David dann sein Vertrauen Gott gegenüber aus. Und dann geht es weiter. Wir haben Feindbeschreibung, Bedrängnis, die Netze, die ausgelegt werden und die ganzen Bilder da. Und wir merken in diesen roten, die jetzt rot markiert sind, da steigt auch die Angst. Das sind die Momente, wo Verbitterung wächst. Hey, ich fühle mich hier so alleine, was läuft hier? Da sind die Feinde und Löwen und es fühlt sich so an. Und dann kommt diese Sela und am Ende steigt David in den Lob. Ich habe mal versucht, dieses Sela für mich und hoffentlich auch für euch auszudütschen. Sela, das S steht für stoppen. Halte inne, bevor du reagierst. Mache eine Pause. Atme tief. Sag dir etwas wie, ich handle erst, wenn mein Herz wieder ruhig ist. Resilienz bedeutet, den Moment zu halten, statt impulsiv zu handeln. Und das sehen wir ja in dieser Höhle von Engedi. David hat nicht impulsiv gehandelt. Das E von Sela für erkennen. Erkenne und benenne deine Gefühle. Wut, Angst, Enttäuschung, die sind ja echt, die fühle ich. Aber lerne, was die Emotionen, die ja durch ganz unterschiedliche Situationen ausgelöst werden können, in dir machen. Lerne, Emotionen dann so auszudrücken, ohne sie zu einer Waffe zu machen. Bringe sie zu Gott, deponiere sie in einem sicheren Rahmen mit einem Gegenüber, im Mentoring, in der Seelsorge. Und nochmal, das habe ich eben schon erwähnt, Emotionen ernst nehmen heißt für mich nicht, die zu ignorieren, sondern es braucht Raum für die, aber es braucht einen guten Raum für die. Und wir sehen hier, der Raum für David war, dass er seine Gefühle, sein Erleben in Liedern, und deshalb haben wir ja so viele Psalme von David, niedergeschrieben hat. Vielleicht wäre das auch was für dich. Das L von Sela für loslassen. Vertraue und überlasse Gott die Gerechtigkeit. Loslassen als Stärke, finde ich ein ganz spannendes Konzept. David hätte Saul töten können, aber er überließ die Gerechtigkeit und das Urteil Gott. Und das A von Sela für ankern. Iris hat letzte Woche in der Predigt über genau das Ankern gesprochen. Sie hatte ein Seil festgemacht am Thron. Und wenn wir am Seil und diese Verbindung haben zum Thron, zu Gott persönlich, dann sind wir geankert. Dann können wir an etwas festhalten. Und Iris hat das schön ausgeführt. Lass uns mit klaren Werten leben, auf einem definierten Lebensfundament stehen, in dieser Beziehung mit Gott und in das investieren, bevor wir im Sturm sind, bevor wir in der Krise sind. David entschied sich, ich greife den Gesalbten des Herrn nicht an. Was sagt er? Er möchte nicht reaktiv leben, sondern er möchte wertebasiert leben. Wenn du weißt, wer du bist, was du glaubst, dann entscheidest du aus Überzeugung. Und wenn nicht, dann entscheiden wir aus Emotionen heraus. Das Problem ist immer, wenn man so Sachen in der Predigt benennt, Sela, die vier Schritte. Ich gehe nicht davon aus, wenn ihr in der nächsten Krise seid, oh, was hat der Toffi gesagt, was war nochmal S? Aber vielleicht hilft das schon, wenn du nicht mehr weißt, sondern es war was. Aber vielleicht könnt ihr euch einen von diesen vier Schritten mal vornehmen. Vielleicht ein bisschen mehr zu stoppen, vielleicht sich ums Erkennen zu bemühen. Das Loslassen, das ist eine Kunst, glaube ich. Und dann dieses Ankern, zum Thron zu kommen. Was anderes, wo vielleicht hilfreich sein könnte, dass ihr euch einfach dieses Wörtchen Sela merkt. Vielleicht in diesen Momenten, wenn der Arbeitskollege das nächste Mal XY macht oder wenn es eine Situation gibt, wo das Gegenüber verletzlich ist und du es ausnutzen könntest, vielleicht da mal Sela auszuatmen, in so eine Pause reinzukommen und in dieser Pause sich zu erinnern, Sela und Gott ist auch bei mir jetzt. Und da möchte ich uns nochmal erinnern, wir haben Ende Sommerferien diese Serie gehabt, der unbekannte Bekannte, es ging um den Heiligen Geist. Und im Johannesevangelium bestätigt Jesus, dass er beim Vater erbettet hat. Also Jesus, der macht das Telefon in diesen Thronsaal und sagt, paraphrasiert, dass der Tröster, der Helfer, der Beistand, der Heilige Geist bis in Ewigkeit bei uns bleibe. Also wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du den Heiligen Geist in dir und egal in welchem Sturm, Konflikt, in der krassen Situation dich wiederfindest, Gott ist im Heiligen Geist bei dir, mit dir. Da ist ein Tröster, da ist ein Helfer, da ist ein Beistand. Mir ist letzte Woche diese Werbung aufgefallen, vielleicht hat es einer von euch auch gesehen, KitKat. Have a break, have a KitKat. Wie wäre es, wenn wir anstatt einem Dolch immer das KitKat dabei hätten? Wie wäre es, wenn es dann nicht heißt, have a break, have a KitKat, sondern wenn es heißen würde, have a break, have a Sela? Der Titel von der Predigt ist ja Verfolgung ohne Verbitterung. Und ich möchte heute Morgen nichts beschönigen, denn es gibt Konflikte, die können sehr komplex sein. Es gibt Situationen, da gibt es keine Lösungen, auch nach Jahren nicht. Ja, manchmal hilft Zeit, das kennen wir vielleicht auch, Zeit hilft, manchmal bei den Wunden. Aber manchmal sind die Gräben zu tief. Vielleicht ist es noch möglich, gewissermaßen friedlich auseinanderzugehen, aber die Sache, um die es ging, konnte man wie nicht klären. Wenn du dich hier wiederfindest und dir gewünscht hättest, ich bringe dir jetzt die Lösung für jeden einzelnen Konflikt, da muss ich dir enttäuschen. Aber ich möchte dir einfach zusagen und zusprechen, dass ich dir die Nähe Gottes wünsche. Kraft für diese ganz komplexe Situation, wo du schon schlaflose Nächte vergeudet hast, wo so viel Energie liegen geblieben ist. David, der wurde verfolgt. Aber was ich so spannend finde, in dieser Zeit verbittert er nicht. Jetzt möge ja mal meinen, okay, Happy End, alles gut. Eben nicht. Es ist noch nicht wirklich ein Happy End. Wir werden das sehen noch über die nächsten beiden Predigten. Aber ich bin überzeugt, dass in dieser Höhle von En-Gedi, dass David da schon königlich gehandelt hat. Vor 2 Wochen hat Claudius, der liebe Herr an der Querflöte heute Morgen, über die Schlaufe Davids gepredigt. David, er war der gesalbte König schon als junger Mann und das Ziel war klar, dass er König werden soll. Aber von hier bis hier, das ist nicht der klare Aufstieg, sondern es ist eben eine Schlaufe, wo er noch ganz viel erleben und machen durfte, musste, bis er dann letztendlich auf dem Königsthron saß. Und es sind aber die Momente wie in und auch vor der Höhle, die ihn resilienter für die Aufgaben und Situationen gemacht hat, die dann auch noch vor ihm waren. Widerstandsfähiger und eben dieses Lernen von einer emotionalen Reife und Entwicklung hier, dass sein Herz eben nicht verbitterte. Ich fasse die Predigt nochmal zusammen. Have a break, have a Selah. Stoppen, erkennen, loslassen und ankern. Und wenn wir uns ankern, dann erleben wir vielleicht, boah, da gibt es ja noch mehr KitKat. Dann entdecken wir manchmal Sachen, wenn wir uns ankern bei Gott, wo wir gedacht haben, hey, das ist ja gar nicht möglich. Aber dafür müssen wir manchmal eben dieses Selah machen. Und was dann genau beim Thron, bei diesem Ankern passiert, das ist mega schwer zu sagen, weil es auch ein bisschen individuell ist. Aber es wird was passieren, weil wir sehen im Selah, da passiert etwas. Gott wirkt etwas. Gott kann unser Herz verwandeln. Es kann auch manchmal sein, das Herz vom Gegenüber wird verwandelt. Es kann sein, dass man betet, dass Gott doch was tut für die Situation. Und dann seid bitte nicht überrascht, wenn Gott sehr krass auch handelt. Das habe ich immer mal wieder erlebt. Dass Gott dann auch krass handelt und dann auch mit dem zu gehen und in der Situation wieder nah bei Gott zu bleiben. Ich möchte einen Doppelpunkt setzen und uns nochmal die letzten Verse vom Psalm 57 vorlesen. Da schreibt David, und ich glaube auch heute Morgen zu uns: Mein Vertrauen steht fest, Gott. Felsenfest steht mein Vertrauen. So will ich singen und musizieren. Wach auf, du herrlicher Glanz. Wach auf, du Harfe und Leier. Ich will das Morgenrot wecken. Was für ein schönes Bild. Dir will ich danken, mein Herr, unter den Völkern. Für dich will ich musizieren vor den Nationen. Ich will mein Leben dir zu Ehre leben. Denn deine Güte reicht bis an den Himmel und deine Treue bis zu den Wolken. Gott ist da, überall, in jedem Moment. Erhebe dich, Gott, über den Himmel, über die ganze Erde, in deiner Herrlichkeit. Ich wünsche uns, dass unsere Herzen so weich sind, wie bei David da am Ende. Dass wir Raum haben für den Lobpreis Gottes. Und ich möchte ganz speziell noch für eine Personengruppe beten. Und das ist für Männer. Ich habe gemerkt, das Thema ist nicht so ein Männerthema. Stoppen, wir sind doch die Gas geben müssen, erkennen, ach, Emotion ist nicht so wichtig, die lasse ich hinter mir. Und einfach, ich lebe nach vorne. Und dann eben auch dieses Loslassen, weil Loslassen, die Stärke ist, nichts zu tun. Ich meine immer, Männerimpuls ist, ich muss was machen. und dann auch wirklich dieses Ankern bei Gott. Dass wir als Männer geankert sind bei Gott und dass wir hoffentlich KitKat finden. Ja. Wenn du ein Mann bist, der sagt, hey, ich möchte mal diese Seele ausprobieren, ich möchte mich ankern, ich möchte besser erkennen, ich möchte versuchen loszulassen, dann lade ich dich ein, aufzustehen. Ist nicht für mich oder die Person links und rechts von dir, sondern einfach vor Gott aufzustehen und zu sagen, hey, ich will wahre Stärke zeigen. Und das ist eben manchmal loslassen und das ist dieses Ankern bei Gott. Ich lade euch ein, aufzustehen, wer das möchte, und einfach zu signalisieren, Jesus, ich danke dir für jedes Einzelne, was hier im Raum ist. Ich danke dir für jedes Einzelne, wo im Livestream ist oder es nachher hört. Und Jesus, ich glaube, wir müssen alle anerkennen, dass Sela ganz schön schwierig ist. Und Jesus, ich möchte dich ganz speziell für uns Männer bitten, dass wir noch mehr lernen, was es heißt, zu stoppen. Dass wir noch mehr erkennen dürfen, auch unsere Emotionen. Dass wir sie benennen können, dass unsere Emotionen nicht einfach eine Waffe sind, weil wir einfach aus der Emotion heraus reagieren, sondern dass wir weise werden mit unseren Emotionen. Und Jesus, wir als Männer möchten auch von David lernen, was es heißt, loszulassen. Wahre Stärke ist loszulassen. Und das ist so gegenkulturell für die Zeit, in der wir sind. Und ich danke dir, dass du bei uns stehst, auch in diesen komischen Momenten, wo es weltlich gesehen vielleicht Schwachheit ist, aber dass du unsere Stärke bist. Und Jesus, ich bitte dich für uns alle und auch ganz speziell für uns Männer, dass wir uns im Thronsaal ankern können, dass wir uns die Zeit nehmen, zu dir zu kommen, dass wir uns auf die Suche machen nach diesen Schokoladenmomenten mit dir. Und dass sie uns erfüllen, dass sie uns inspirieren und dass sie uns verändern. Und Jesus, ich bete jetzt ganz speziell für die Männer, auch die aufgestanden sind. Jesus, begegne du ihnen, begegne du mir. Danke bist du ein Gott, der auf Ewigkeit in uns ist und bei uns bleibt. Ich lade uns ein, gemeinsam dieses Lied zu singen. Ewigkeit.